Kolosser 3, Vers, ab Vers 12. Kolosser 3, ab Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergibt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort Christus reichlich, des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sehen, es ist Gottes Anliegen.
Liebe Geschwister, liebe Gottesdienstbesucher, ich möchte über die Schlussverse von Epheser 4 heute predigen, Epheser 4 von 29 bis 32. Epheser Kapitel 4, 29 bis 32. Der Apostel Paulus schreibt hier: Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Jede Bitterkeit und jede Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt jeder Bosheit. Seid aber miteinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott euch in Christus vergeben hat. Lasst uns kurz beten. Vater im Himmel, du hast uns, Jesus Christus, Vergebung geschenkt. Wenn wir es angenommen haben, du hast uns das göttliche Heil geschenkt und du möchtest, dass wir dieses Heil auch weitergeben, durch unser Leben, durch unser Wort. Schenk Gnade, dass wir dir ähnlicher werden. Amen. Das Thema christlicher Umgang miteinander. Mit folgender Gliederung. Erstens nur Worte zur Erbauung verwenden. Zweitens, frei von Bitterkeit und Wut. Und drittens, Vergebung praktizieren. Nach der Jahreslosung 2015 aus Römer 15, Vers 7, sind wir aufgefordert, einander anzunehmen, so wie Gott uns in Christus Jesus angenommen hat. Einander annehmen heißt nicht gleichgültig sein. Heißt nicht zu sagen, du bist mir eigentlich gleichgültig, lass dich einfach stehen. Das ist keine aktive Annahme. Sondern das heißt, dass ich mich für den anderen einsetze. Gott hat uns als Sünder in Christus Jesus angenommen, hat uns Vergebung geschenkt und setzt sich dafür ein, dass wir geistlich wachsen. Das soll auch unser Anliegen sein. Wir sollen einander helfen, im geistlichen Dienst für Gott und für Menschen voranzukommen. Paulus schreibt nun, dafür, dass wir uns füreinander einsetzen sollen, auch mit dem Wort, und dass Bitterkeit, Wut und Geschrei aus dem Leben der Christen vollkommen entfernt werden soll. Das ist sicher eine große Herausforderung für uns, eine tägliche Herausforderung, das auch umzusetzen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir es tun, dann werden wir ein großes Zeugnis sein für unsere Welt, die von Hass und Bitterkeit geprägt ist bis heute. Zum Ersten. Nur Worte zur Erbauung verwenden. Paulus schreibt hier in den Versen 29 und 30, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Geist Gottes, den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Seid ihr also kein faules Wort, kommt aus eurem Mund. Das Wort faul kann man auch mit verdorben wiedergeben. Es wird sonst im Neuen Testament nur in den Evangelien verwendet von Jesus, wenn er von einem faulen Baum spricht. Ein fauler Baum, ein verdorbener Baum kann nur verdorbene Früchte bringen, keine guten Früchte. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ebenso verwendet Jesus das Wort in Bezug auf die Fische, die faul sind, die verdorben sind, die man nicht gebrauchen kann. Was faul, was verdorben ist, das ist unbrauchbar. Das ist damit gemeint. Und das Wort verwendet Paulus hier, wenn er sagt, kein faules Wort, kein verdorbenes Wort komme aus eurem Mund. Jesus sagt nach Matthäus 12, Vers 35 bis 37, Matthäus 12, 35 bis 37, der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz Gottes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor, aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich aber sage euch, dass die Menschen von jedem wirkungslosen oder unbrauchbaren Wort, das sie reden, Rechenschaft geben werden am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also beim letzten Gericht. Warum sagt Jesus hier das so klar, so deutlich? Weil unser Wort zeigt, wie unser Herz ist. Wie ich rede, so ist mein Herz und so ist meine Beziehung zu Gott. Wie ich rede, zeigt also, wie meine Beziehung zum Schöpfer ist und zum Erlöser. Paulus geht weiter in Epheser 5 darauf ein, Vers 3, Vers 4, und er spricht von Dingen, von denen oder die unter Christen nicht einmal genannt werden sollen. Und er sagt, kein albernes Geschwätz und keine Witzelei soll unter den Christen vorhanden sein, es geziemt sich nicht für sie. Wir sollen uns nicht damit beschäftigen, Hände weg, beziehungsweise Mund weg davon. Paulus sagt, seid daher nicht ihre Genossen, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, Epheser 5, Vers 6 und 7. Jesus sagt also, dass gute Worte, das sind brauchbare Worte, das sind Worte, die andere erbauen, nur von einem guten Herzen kommen können. Wenn das Herz nicht gut ist, dann reden wir das, was andere schadet, was nicht brauchbar ist, was zerstört. Und wer hat schon ein gutes Herz? Von Natur aus hat niemand ein gutes Herz. Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wer ist reinen Herzens? Von Natur aus niemand. Niemand, der hier ist. Von Natur aus nicht ich, nicht du. Keiner. Wie können wir dann das reine Herz bekommen? Können wir fragen, wer kommt dann in den Himmel? Wer kann dann Gott schauen? Nun, dafür ist Jesus gekommen, der Sohn Gottes, auf diese Erde, hat sein Leben am Kreuz hingegeben, für meine Schuld. Meine Schuld hat Jesus, Gott auf Jesus gelegt, damit ich Vergebung empfange, damit ich ein reines Herz empfange. Paulus spricht davon, dass in dem Moment, wo wir diese Vergebung empfangen, wo wir gläubig werden, wo wir an Jesus Christus zum Glauben kommen, zum Glauben an Jesus Christus, dass wir in dem Moment mit dem Geist Gottes versiegelt werden, dass der Geist Gottes in mein Leben kommt. Und er verändert mein Herz. Frage ist, wo steht mein Herz, wo steht dein Herz in der Beziehung zu Gott? Hat Jesus dir alle deine Sünden vergeben? Dann ist dein Herz rein. Dann wirst du Gott schauen. Dann kommen auch nicht unbrauchbare Worte aus unserem Mund. Beziehungsweise, dann müssen wir und sollen wir es lernen, durch den Geist Gottes brauchbare Worte zu verwenden. Und davon spricht Paulus nun. Statt schädliche Worte zu verwenden, soll nur ein gutes Wort aus unserem Mund kommen. Ein Wort, das den anderen erbaut, das Gnade vermittelt. Nun, was ist damit gemeint? Wir lesen Lukas 4, Vers 22, dass die Leute sich darüber gewundert haben, dass aus dem Munde Jesu Worte der Gnade kamen. Petrus sagt, du hast, nein, Jesus sagt selbst zu Petrus, die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Gottes Wort vermittelt Leben, vermittelt göttliches Leben. Auch Paulus hat in Apostelgeschichte 14, Vers 3, Paulus und Barnabas haben Worte seiner Gnade verkündigt. Worte von der Gnade Gottes. Gottes Gnade ist Gottes Güte, ist Gottes Bundestreue. Gott hat sich verpflichtet, sich selbst gegenüber uns durch Jesus Christus zu erlösen. Das ist Gnade. Das Wort Gnade ist auch verwandt mit dem Wort Freude im Griechischen. Gnade ist das, was Freude hervorbringt, verursacht. Wenn wir also Worte der Gnade verwenden, und Paulus sagt auch im Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeiten Gnade, mit Salz gewürzt. Mit Salz gewürzt. Alle Zeit in Gnade. Wenn wir also so Worte verwenden, dann haben die Ewigkeitsbedeutung. Das heißt nicht, dass ich jetzt einfach super fromm reden soll, aber mein Leben zeigt was ganz anderes. Sondern Wort und Werk sollen miteinander im Einklang stehen. Mein Leben soll das, was ich sage, unterstützen. So haben wir es vorher einleitend auch in Kolosser 3, Vers 17 gelesen. Alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, das tut alles zur Verherrlichung Gottes durch Jesus Christus. Und was den anderen erbaut, das dient zur Verherrlichung Gottes. Nicht was den anderen niederdrückt, der auch mein Glaubensbruder oder meine Glaubensschwester ist. Was ihn erbaut, das dient zur Verherrlichung Gottes. Paulus warnt in diesem Zusammenhang, sagt, betrübt nicht den Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid. Wenn wir anderen durch unser Wort Schaden zufügen, anderen Glaubensgeschwister, dann fügen wir dem Leib Christi Schaden zu und dann betrüben wir den Geist Gottes. Deshalb sind wir aufgerufen, unsere Worte dafür einzusetzen, dass Glaubensgeschwister gestärkt werden, dass sie ermutigt werden, dass sie aufgebaut werden. Zum Zweiten, frei von Bitterkeit und Wut oder Zorn. In Vers 31 in Epheser 4 lesen wir, jede Bitterkeit und jede Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt jeder Bosheit. Fromme Worte oder religiöse Worte oder wie auch immer, oder biblische Worte mit einem bitteren Herzen können viel Leid verursachen, was man immer wieder sieht. Deswegen warnt Paulus hier, dass jede Bitterkeit und jede Wut, jeder Zorn aus dem Leben der Gläubigen entfernt werden soll. Ich erlebe es, muss sagen, leider immer wieder, dass anscheinend sehr bibeltreue Verkündiger Verleumdungen verbreiten über andere, falsches Wort verkündigen und dass Christen meinen, das sei alles wahr. Also man sagt, wie furchtbar es mit der Gemeinde aussieht, mit den Christen, wie abgewichen sie von der Bibel sind und oft werden die anderen dabei bewusst falsch dargestellt. Und wenn man genau hinschaut, dann habe ich sehr oft den Eindruck, dass der Hintergrund eine Verwitterung ist. Das heißt also, Verwitterung kann selbst in sehr frommem Gewand daherkommen. Und dann ist sie umso gefährlicher für uns. Was ich immer wieder erlebt habe. Ich habe versucht, mit solchen Leuten zu reden, die mich auch auf die Ebene von Irrlehren dargestellt haben. Warum, weiß ich bis heute nicht. Und der eine hat mir geantwortet, ich bin dir nicht Rechenschaft schuldig und du mir nicht. Aber warum kümmert er sich denn um mich? Verstehe ich nicht. Also ich möchte ausdrücklich auch sagen, das gehört sich für Christen nicht. Also selbst wenn Bitterkeit in einem sehr frommen Gewand oder anscheinend bibeltreuen Gewand daherkommt, ist sie sehr gefährlich, umso gefährlicher. Und es ist erstaunlich, dass Christen so oft da reinfallen. Das Neue Testament warnt immer wieder vor solchen, die Spaltungen und Streit verursachen. Ich denke nur an Römer 6, Vers 17 und 18, wo Paulus ausdrücklich davor warnt. Satan hat daran seine Freude. Deswegen schreibt Paulus vor unserem Abschnitt, ein paar Verse vorher, gebt dem Satan keinen Raum, keinen Platz in eurem Leben, eurem Herzen. Betrübt nicht den Heiligen Geist, gebt dem Satan keinen Platz in eurem Herzen, sondern tut das, was uns Gott näher bringt und was seinem Leib dient. Auch der Hebräerbrief warnt Kapitel 12, Vers 15, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse in den Herzen der Gläubigen, denn dadurch würden sie der Gnade Gottes ermangeln und es würde sie verunreinigen. Nicht eine Wurzel der Bitterkeit soll auftreten. Jakobus schreibt in Kapitel 3, im Jakobusbrief, Vers 13 bis 18, das steht auch in der Bibel, muss man auch mal betonen, auch in unserer Bibel, Jakobus 3, von 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus einem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht, eine andere Übersetzung wäre, bitteren Eifer habt und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, dämonische. Eine dämonische Weisheit. Denn wo Eifer oder Eifersucht und Streit ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit aber, die von oben kommt, ist aufs Erste, was? Rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und Jakobus hatte sich im Text gerade vorher an das Beispiel Jesu von einem faulen Baum und von einem guten Baum angelehnt und hatte dort geschrieben, Vers 3, aus einer süßen Quelle kann ich bitteres Wasser kommen. Aus einer süßen Quelle kommt auch süßes Wasser. Somit hat er auch Jakobus dort betont, dass mein Wort zeigt, wie mein Herz ist. Jede Bitterkeit und jeder Streit, Hass, Wut, Ärger sei von euch entfernt, schreibt Paulus. Und jedes Geschrei. Wir lesen Offenbarung 21, Vers 4, dass im neuen Himmel, wenn Gott alles vollendet hat, dass dort weder Tod, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein wird. Im Himmel gibt es nicht mehr Geschrei. Und wir als Christen, wir leben hier schon ein Stück weit Himmel auf Erden. Wir sollen das auf jeden Fall tun. Durch uns, die wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind, durch uns soll die Welt ein Stück weit Himmel auf Erden erleben. Das ist natürlich immer nur begrenzt möglich, aber die Herausforderung ist da, das auch im Leben umzusetzen. Das beginnt in der Familie, in meinem Umgang mit meiner Frau, mit meinen Kindern und so weiter. Dass wir uns dort nicht anschreien, was ja auch nicht immer so einfach ist, sondern dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen. Natürlich, wir bleiben fehlerhaft. Wir sind noch nicht vollkommen. Ich auf jeden Fall nicht. Und wir werden vielleicht auch mal uns anschreien. Leider. Aber dann sollten wir auch die Größe zeigen, nachher sagen, es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung. Auch wir als Eltern, wir dürfen das auch tun. Wir dürfen nicht meinen, dann hätten wir jede Autorität verloren. Im Gegenteil. Auch wir machen Fehler und unsere Kinder sehen das leider genau, dass wir auch Fehler machen. Vielleicht warten sie sogar, dass wir auch dazu stehen können. Frage ist, wie sieht es in meinem Leben aus? Ist mein Herz mit Bitterkeit erfüllt? Versuche ich sogar meine Bitterkeit mit einer bibeltreuen Haltung zu begründen? Paulus sagt, jede Bitterkeit sei entfernt. Jede Bitterkeit, nicht nur einige. Jeder Wut, jedes Geschrei. Wie gehe ich mit den meinen um? Und wie gehen wir als Glaubensgeschwister miteinander um? Frage ist, sind wir wirklich ein Zeugnis für die Welt? Zum Dritten, Vergebung praktizieren. Im Epheser 4, Vers 32 lesen wir, seid aber zueinander gütig, mitleidig, indem ihr einander vergebt, wie? So wie Gott euch in Christus vergeben hat. Für Vergebung steht im griechischen Neuen Testament entweder das Wort aphiemi, das heißt loslassen, fortschicken. Erscheint Epheser 1, Vers 7. Gott hat uns alle Vertretungen in Christus vergeben. Er hat sie fortgeschickt, hat sie losgelassen. Er hält nicht mehr daran fest. Und das andere Wort, das hier erscheint, heißt charizomai, verwandt mit charis, Gnade, heißt aus Gnaden gewähren, schenken, ohne dass er es verdient hätte. Vergebung ist immer in dem Sinn ein Geschenk der Gnade. Vor allem ein Geschenk der Gnade Gottes. Wenn wir jemandem etwas schenken sollen, was er nicht verdient hat, wobei er uns vielleicht sogar tief verletzt hat, dann tut das weh. Vergebung kann sehr schmerzhaft sein. Also nicht nur ein, wie die Psychologie sagt, so schön, dann bist du die Last los, nicht? Frage ist, ob das dann nicht sehr egoistisch ist, wenn ich nur vergebe, damit ich meine Last los bin. Natürlich ist Vergebung immer auch Befreiung, das ist klar. Aber Vergebung, nochmals, kann sehr schmerzhaft sein, wenn ich tief gekränkt worden bin, man mir tiefe Schmerzen zugefügt hat, dann kann das sehr schmerzhaft sein. Aber wenn jemand zu mir kommt und um Vergebung bittet, dann bin ich verpflichtet, ihm zu vergeben. Und Gott wird uns keine Last auflegen, wozu er uns nicht auch die Kraft gibt. So lesen wir es im 1. Korinther 10, Vers 13. Wenn wir vergeben sollen, wird Gott uns auch die Kraft dazu geben. Nun sagt Paulus, wir sollen so vergeben, wie Gott in Christus Jesus uns vergeben hat. Nun, wie vergibt Gott? Nicht indem er sagt, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Wir sagen dann manchmal schnell, war doch nicht so schlimm. Und sind vielleicht im Herzen nicht wirklich davon überzeugt, dass es nicht so schlimm war. Keine echte Vergebung. Nicht hilfreich, meine ich. Denn wir sind gekränkt. Und wenn wir gekränkt sind und tiefe Schmerzen haben, dann ist das schlimm für uns. Und dann sollten wir auch dazu stehen. Aber wenn jemand kommt und aufrichtig das bekennt, dann sollen wir vergeben. Wie vergibt Gott? Indem er Jesus Christus am Kreuz sterben lässt für mich. So lesen wir das schon indirekt in Jesaja 53. Gott nahm unsere Krankheit, unsere Schuld, unsere Sünden und lud sie auf Jesus. In Jesaja 43, Vers 24 bis 25 lesen wir, Jesaja 43, 24, 25. Du, sagt Gott zu Israel, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Freveltaten. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meines Willen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und weiter in Jesaja 44, Vers 22 lesen wir, sagt Gott, ich habe deine Verbrechen wie einen Nebel ausgelöscht und deine Sünden wie eine Wolke. Bei uns vergehen die Wolken nicht so schnell wie anderswo in heißen Ländern. Dann können Wolken sehr schnell vergehen. Wir haben das jetzt in Südafrika gesehen. Am Abend kam es schnell mal Wolke, ist ja nicht weit vom Meer entfernt gewesen. Am Tag, wenn die Sonne schien, waren sie nur weg. So sagt Gott, vergebe ich Israel die Sünden. Warum? Weil er seinen Sohn Jesus Christus dafür sterben lässt. Gott sagt nicht, es war nicht so schlimm. Gott geht auch nicht um seinetwillen, sondern um unsertwillen, weil wir das nötig haben. Nicht damit Gott sich am Schluss besser fühlt, sondern damit wir nicht mehr diese Schuld tragen müssen. Deswegen vergibt Gott. Und wie vergibt Gott? So sollen wir vergeben. Gott verspricht uns, wenn er uns vergibt, uns diese Sache nie mehr vorzuhalten. Nie mehr. Gott weiß natürlich auch nachher noch, dass wir gesündigt haben. Aber sagt, ich will nie mehr daran denken, in dem Sinn, dass er uns diese Schuld nie mehr vorwirft. Sie existiert nicht mehr. Sie wird meine Beziehung zu Gott nie mehr belasten. Das ist Vergebung in Gottes Augen. Und wir sind aufgefordert, so zu vergeben. Im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und bekennen heißt eigentlich das Gleiche sagen. Ich sage Gott, du sagst, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, und ich sage Gott, es stimmt. Das ist Bekenntnis der Sünden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. So sollen wir vergeben. Wenn ich also vergebe, dann mache ich das Versprechen, dir diese Schuld nie mehr vorzuhalten und sie nie mehr gegen dich zu verwenden. Das ist ein großes Versprechen. Und wir merken schon, Vergebung heißt nicht zuerst, ich fühle mich jetzt besser, sondern Vergebung ist eine Zusage. Es mag sein, dass ich mich gar nicht besser fühle nachher, zuerst mal. Aber es ist wie mit einem Baum. Wenn ich einen Baum töten will, dann gieße ich Gift in die Wurzeln, zu den Wurzeln. Und allmählich stirbt die Krone. Dauert vielleicht eine Weile, nicht? Die Krone ist wie die Gefühle. Die Wurzel muss getötet werden. Die Schuld muss vergeben werden. Das ist ein Versprechen. Die Gefühle werden nach und nach geheilt werden. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Echte Vergebung ist wirklich, manchmal braucht es ein offenes Gespräch. Auch wir sollten nicht zu schnell sagen, naja, es war ja nicht so schlimm. Vielleicht ist es doch wichtig, dass wir offen miteinander darüber reden. Und dazu möchte ich folgende Punkte erwähnen, die für ein Gespräch wichtig sein können. Erstens, wir sollten so ein Gespräch im Gebet vorbereiten. Bitte sorgfältig im Gebet das Gespräch vorbereiten. Wenn ich das tue, dann werde ich möglicherweise auch anders ins Gespräch gehen. Dann sollten wir sachlich bleiben. In so einem Gespräch ist wichtig, dass wir sachlich bleiben, dass wir nicht gleich anfangen, uns zu verteidigen oder den anderen sogar anzugreifen, denn dann wird es meistens nur noch schlimmer. Sondern, dass wir versuchen, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten und dass wir uns auf die Sache konzentrieren. Was führte zu dieser Verletzung? Dass wir versuchen, das zu verstehen. Dabei darf ich meine Meinung sagen, aber ich sollte auch sorgfältig auf den anderen hören. Warum ist er verletzt? Fällt uns vielleicht manchmal schwer. Dann verteidigen wir uns sofort schon wieder. Das ist aber nicht so gemeint. Natürlich ist es nicht so gemeint. Natürlich habe ich das anders aufgefasst. Aber der andere hat es dann halt mal so verstanden. Und deswegen sollte ich ihn auch ernst nehmen. Als Gegenüber. Sonst kann es nicht zu einem echten Frieden kommen. Und dann ist wichtig, dass wir auch im anderen eine von Gott geliebte Person erkennen, die genau wie ich das Bedürfnis hat nach echter Vergebung, nach echtem Frieden. Wir alle sehnen uns im Herzen nach so einer Vergebung, nach so einem Frieden. Und auch der Nächste. Und dann sprechen wir einander miteinander über die gestörte Beziehung und wir sprechen einander Vergebung zu. Und wir bringen die Schuld gemeinsam vor Gott. Und da wissen wir, Gott vergibt uns in Jesus Christus, wenn wir Sünden bekennen. Und er denkt nicht mehr daran, er wirft sie uns nicht mehr vor. Diese Schuld existiert nicht mehr. Wie die Wolke, die vielleicht noch gerade da war, aber plötzlich weg ist. Diese Schuld existiert nicht mehr. Sagen wir also nicht zu schnell, ja, ich vergebe dir. Aber 5 oder 10 Minuten später oder einen Tag später kommt die Schuld wieder. Ist das Vergebung? Ich meine, nein, nicht im biblischen Sinn. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, denn sonst werden alte Wunden, die vielleicht, wo vielleicht Gras darüber gewachsen ist, immer wieder aufgerissen. Und manchmal ist man so, dass Kleinigkeiten alte Wunden wieder aufreißen können. Dann verstehen wir nicht, wieso ist die Person schon wieder verletzt. Das war ja wirklich nur eine ganz Kleinigkeit. Nur weil es eben alte Wunden gibt, die nicht geheilt wurden. Worüber einfach Gras gewachsen ist. Im Holy 2, Vers 15 lesen wir, was? Tötet die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Tötet die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Wenn es viele kleine Verletzungen gibt, dann sind wir plötzlich ganz schlimm verletzt und können uns nur noch gegenseitig anschreien. Wegen jeder Kleinigkeit schreit man sich an und wer kennt es nicht. Deswegen tötet die kleinen Füchse. Sie vermehren sich schnell, wenn sie groß werden. Und dann haben wir es nicht mehr im Griff. Wir sollten also uns gegenseitig ermutigen, in diesem Sinn zu vergeben. Und wenn ich dem Nächsten nicht offen in die Augen schaue, dann sollte ich also schauen kann, aus irgendeinem Grund, dann sollte ich mein Herz prüfen. Habe ich etwas zu vergeben? Habe ich Bitterkeit im Herzen? Dann sollte ich das auch offen ansprechen. Es ist unsere Pflicht, das zu tun. Jesus sagt, wenn ihr nicht vergeben werdet, und das ist ein hartes Wort, wird auch euch nicht vergeben werden. Wenn ihr nicht vergeben werdet, wird auch euch nicht vergeben werdet. Vergebt einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Wir sollen Worte gebrauchen, die zur Erbauung dienen, die Gottes Gnade vermitteln, die den Nächsten helfen, mehr das zu werden, was Gott für ihn gedacht hat. Dass er vorankommt, dass die Person vorankommt im Dienst für Gott und für Menschen. Wir sollen Bitterkeit und Ärger und Wut ablegen, auch jedes Geschrei. Und wir sollen einander vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat. Gott verspricht uns, diese Schuld nie mehr gegen uns zu verwenden. Vergeben ist primär ein Versprechen, das wir einander machen und das wir dann auch mit Gottes Hilfe einhalten. Gefühle werden nach und nach geheilt, wenn wir offen miteinander reden, auch offen einander Vergebung zusprechen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wie viel Sünden hast du mir vergeben und vergibst mir immer wieder täglich neu. Ja, wir leben alle von deiner Gnade. Danke. Aber es ist auch dein Wille, dass wir einander vergeben. Dass wir nicht Bitterkeit haben. Dass wir uns nicht anschreien. Sondern dass wir aus der Himmelsquelle leben, hier schon auf Erden. Nicht vom Bösen, nicht vom Vater der Lüge uns bestimmen lassen, sondern von deiner Liebe und deiner Wahrheit. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns mehr und mehr erfüllt und dass die Frucht des Geistes in uns mehr und mehr sichtbar wird, damit wir dich verherrlichen und ein echtes Zeugnis für die Welt sein können. Amen.